Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja. So, und wo?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Einfach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Durch die Zeit dabei den Kopf zu verlieren. 7 Tage die Woche, drucken buntes Papier. Alles viel zu viel, ja.
Und nur so wenig von dir. Und nur so wenig von dir. Ja, ist das ein geiler Song?
Ach, ich liebe ihn.
Ah.
Ja. Itibetto. Ah.
Genau, viel zu viel.
Ja, genau.
Ach, das war gestern auch viel zu viel. Viel zu viel Nerven. Ne? Viel zu viel Nerven gestern. 2:0 für Deutschland.
Ja, aber Leute. Wir haben Fussi geguckt.
Ja.
Und weißt du, was mir gerade eingefallen ist?
Nee.
Wir wollten uns das so richtig schick vorbereiten. Wir haben eine Tüte Linsenchips gekauft.
Bitte.
So, eine Tüte Linsenchips.
Ja, reicht doch.
Da sind wir gar nicht bei gewesen.
Nee, das war alles zu viel.
Ja, aber das Interessante ist ja eigentlich, und da haben wir uns natürlich gestern Abend noch unterhalten auf dieses, passierten ja so viele Dinge. Das Wetter und ich weiß nicht, dies und jenes. Und hier ein Elfmeter nicht gegeben, da ein Elfmeter nicht gegeben. Und
Videoschiedsrichter.
Ja, und so. Dann Abseits. Und das war dann mal gerade irgendwie eine Zehenspitze. Und da haben wir dann so drüber gesprochen, dass das eben sehr kompliziert ist. Und ich sagte so, ja Mensch, unser Leben ist ja auch kompliziert.
Ja.
Und darum fingen wir dann an. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, dass es hier wirklich auch einige Menschen gibt, die so mehrdeutige oder gegensätzliche Sachverhalte nicht gut vertragen können.
Nee.
Also die dann auch ganz unruhig werden und die auch unfähig sind, so einfach in lässiger Form sich die Sichtweise anderer Menschen irgendwie anzueignen und das einfach und sich da rein zu versetzen und dann ist es halt so.
Ja.
Und dann hat man eben verschiedene Sichtweisen, sondern die wollen eine klare Lösung.
Ja.
Und die macht das total fickerig, wenn das so hin und hick und nicht und dann noch was anderes und noch eine andere Vorschrift und dann wird dies nicht erledigt und da kommt es. Und das ist natürlich in der heutigen Gesellschaft richtig doof.
So, guck mal, Mäuschen, so einfach kann das das Leben sein. Fußball, so Fussi. 22 mehr oder weniger erwachsene Männer laufen hinter einem Lederball her und versuchen, den in das jeweilige andere Tor zu schießen. So, okay.
Wer sagte schon, der Fußball ist rund und das Spiel hat 90 Minuten?
Genau, Sepp Herberger.
Ja. Gut, was für eine Zusammenfassung.
Ja, aber so ist es. Das Leben muss nicht so kompliziert sein.
Das war jetzt aber ein Übergang.
Das war aber sowas von, habe ich lange drüber nachgedacht, aber ich habe, aber kommt gut, Leute, ne? Also so über, ja, das muss man können.
Mhm.
Also das heißt, es geht darum, das Leben auch mal so runterkochen auf die einfachen, schönen Seiten, so. Oh Gott, ich rede an Müll, ne? Oh, mach nicht.
Ja, und zwar weswegen, wie heißt denn unser Thema heute? Warum ist das Leben bloß so verflucht kompliziert? Ja. Ist es denn kompliziert? Und jetzt, jetzt kommen wir zum Höhepunkt dieses Morgens.
Oh, ich.
Tilly darf wieder glänzen, komm mal raus.
Komm, ich habe wieder einen Klugscheißer-Alarm hier. Achtung, Psycho-Freunde, Klugscheißer-Alarm. Es gibt einen schönen Begriff, den muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Das ist so, das ist so schön.
Ja, du quatsch nicht rum, raus damit.
Damit, weißt du, das ist psychologisch. Ich fördere damit und so die Aufmerksamkeit.
Ja, das ist doch völlig Quatsch.
Ich glaube, die Leute schalten jetzt schon wieder ab. Ne?
Die Leute gucken schon mal, ob die Rouladen schon da sind.
Es gibt tatsächlich ein Konzept und dieses Konzept hat einen schönen Namen. Das heißt nämlich Ambiguitätstoleranz. So Leute, das nochmal. Ambiguitätstoleranz.
Mhm.
Ja, dafür habe ich studiert, das so aussprechen zu können. Und das beschreibt die Fähigkeit, mehrdeutige, unsichere oder ziemlich komplizierte Situationen ohne Stress und ohne große Angst bewältigen zu können. Das heißt also, ne, Menschen, die eine hohe Ambiguitätstoleranz, hört ihr das, wie das fließend aussprechen, Ambiguitätstoleranz, haben, die sehen so komplexe, auch Ungewissheiten eher so als Herausforderung.
Mhm.
So, das gehe ich mal ran. Oder auch als Chance. Okay, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Während andere, die mit geringer Toleranz unterwegs sind, so eine Unsicherheit und so komplexe Situationen eher mit, oh Mann, muss ich das echt haben? Oh, das ist echt so anstrengend und das stresst mich total. So. Und ich habe den Eindruck, dass in unsere Welt scheint, sage ich mal so, und sie ist auch doch komplizierter geworden.
Also unsere Welt ist extrem kompliziert, alleine dadurch, dass wir so viel Zugang zu Informationen haben.
So.
Wir werden ja geradezu zugekippt damit.
Genau.
Und wir können gar nicht mehr richtig unterscheiden, was jetzt wirklich Wahrheit ist, was nicht, was ist jetzt wichtig, was ist nicht. Also es gibt so, ja, so kleine Anekdoten, die jeder von uns im täglichen Leben hat. Das kennt ihr alle. Ihr kauft etwas, ihr wollt es zurückgeben und damit beginnt der Tanz. Das ist keine einfache Sache mehr.
Nein.
Da kommen irgendwelche Lieferanten dazwischen oder Lieferservice oder keine Ahnung oder dann nicht und Geschäft so und dann ist aber auch der entsprechende Mensch nicht da oder da gibt es dann wieder Verwicklungen, aber es gab doch Prozente und es ist keine einfache Sache mehr.
Nee.
Und überall gibt es Regeln und irgendwelche Sachen, die dann nun doch nicht gehen. Also du willst bei der Behörde irgendwas haben, alle sagen, jo, das funktioniert, du gehst dahin und es funktioniert natürlich nicht, weil irgendeine winzige Kleinigkeit dann doch inzwischen ein wenig anders geregelt wird.
Genau.
Und das sind so Sachen, oder eine bestimmte Nummer fehlt. Oder du willst deine Steuer einreichen, nur ganz normal deine Lohnsteuer. Aber die Nummer vom Kind Nummer 3 ist ja irgendwie, weil Vater ist ja nur nicht der Leibliche, sondern der, vergiss es. Und schon wird alles richtig kompliziert. Das sind so Sachen, und da haben wir an jedem Tag in unser Leben, geraten wir an diese Dinge. Wir können nicht mehr ein einfaches Leben führen. Mhm. Ich sehe mich als Kind, als kleines Mädchen mit der Milchkanne zu unserem Milchmann gehen, mit der gleichen Kanne, die ich jeden Tag in der Hand hatte und bin dann die Stufen hoch. Sie, hallo, Milchmann Klaassen.
Die kleine Annika.
Kleine Annika bei uns da in der Straße gegenüber, das sind so ein paar Stufen hoch. Das
ist da
später,
hoch,
ich weiß gar nicht mehr, ein Tanzstudio. Und keine Ahnung, was dann später da war. Da ist die kleine Annika dann hoch. Und es gab Milch und es gab Fassbutter. Und dann hat er das aus dem großen Eimer, hat er da Milch reingetan und ich bin nach Hause gegangen. Und da war ich wirklich klein. Ich war stolz, dass ich es konnte. Da hat sich kein Mensch Gedanken darüber gemacht, dass man damit Keime hin und her oder keine Ahnung was alles. Die Fassbutter wurde einfach, je nachdem wie viel man wollte, in so Zellophanpapier eingehüllt. Und das war's dann. Und dann habe ich anschreiben lassen und meine Mutter ist dann einmal die Woche oder was weiß ich wann hingegangen und hat es bezahlt. Leute, ihr wisst, ich bin absolut nicht der Mensch, der sagt, früher alles war alles besser. Das ist Bullshit.
Ist es auch, fast
ist es auch nicht.
Was Gott.
In der Vergangenheit verklärt sich das manchmal. Ich will auch nicht, dass sich dieser Vorgang verklärt, denn was ihr nicht wissen könnt, ist, dass ich zum Beispiel Molkegeruch und sowas überhaupt nicht mag.
Nee, bis heute nicht.
Aber dieser einfache Vorgang des Milchkaufens, genauso, meine Mutter und ich sind losmarschiert, als kleines Mädchen noch, wir sind unten in der Hornerlandstraße in den Gemüseladen gegangen. Da waren die ganz und es roch nach Gemüse und nach Obst. Und dann haben wir geguckt und dann hat meine Mutter gesagt, davon. Und dann wurde was in unseren Korb gelegt oder in so eine braune Papiertüte, so eine Spitztüte. Und ich kriegte immer ein paar Weintrauben oder ein Stück Apfel oder was weiß ich zum Probieren. Und ich war immer ganz hin und weg. Bis heute liebe ich Obst. Und das ist für mich eine Erinnerung, die so eine gewisse Klarheit hat.
Ja.
Unkomplizierte Klarheit.
Ja.
Und dann findet man sich irgendwann dann, natürlich als Erwachsener, dann in einem Supermarkt wieder und denkt sich nur, wie war das nochmal gleich? 25 Milchsorten, alles irgendwie pasteurisiert, dies und das, laktosefrei, nicht laktosefrei. Von der Firma ein bisschen teurer als von der. Bisschen teurer, 50 Cent. Und so geht es weiter. Und du hast 25 Buttersorten und ob mit Rapsöl oder ohne. Ich finde es natürlich schön, es ist auch ein Luxus, aber es zeigt in ganz kleinem Rahmen, diese Vielfalt kann dich auch erschlagen. und das kann dein Leben extrem kompliziert machen.
Ja, auch da gibt es schon längere Studien drüber, dass je mehr Auswahl du hast, zur Verfügung hast, und auch da muss ich schränke genauso wie Annika ein, ich finde das toll, mir auch mit einem Preisvergleichsportal mir wirklich Sachen dann mal auf dem Monitor anzugucken, was ich gerne haben will und dann zu vergleichen, wo ich früher, wo wir wirklich vom Laden zu Laden dann gegangen sind und geguckt haben, wo könnte es vielleicht billiger sein. Entschuldigung. Trotzdem, dieses Gefühl, dass es Stress, wenn du sehr, sehr viel Auswahl hast und hinterher immer das Gefühl hast, scheiße, hast du es dann doch verkehrt gemacht. Dann hättest du ja noch ein bisschen warten können. Vielleicht gibt es das woanders ja doch noch billiger. Oder es kommt gleich, wenn du es gekauft hast, oder eine Woche später schon ein neueres Modell raus. Dieses genau das, diese Unsicherheiten, ist die Entscheidung, die ich jetzt treffe, ist die wirklich okay? Und das gilt in allen Bereichen, ne?
Ja, egal, ob das jetzt Politik ist oder ob es der Einkauf ist, ob es die Wahl der Kita für die Kinder ist oder die Wahl des Pflegeheims für die Großmutter oder keine Ahnung. Mhm. Jede Lebensentscheidung ist inzwischen kompliziert. Mhm. Du kannst nicht einfach nur sagen, nein, ich will das anders, ich fahre ab jetzt mit dem Bus. So. Mhm. Moment.
Nimm die Bahn.
Oder so, Moment. Also dann geht es erstmal um verschiedene Sachen. Ne? Ja. Welches Ticket? Leute, um in Deutschland ein Ticket zu ziehen für irgendwas, ganz egal was es ist, ob es Bus ist, Bahn ist, keine Ahnung, das ist echt kompliziert.
Komm, jetzt muss ich dir aber so, wir sind ja zu Zeiten unterwegs gewesen, wo es eben noch kein Internet und Co. gab. Und denk dran, am Hamburger Hauptbahnhof, weil wir ja auch schon damals immer ganz viel und ganz weit unterwegs waren, auch gerne mit der Bahn. Da gab es dann ein Abteil, also wie nennt man das, so ein Shop, wo du dann reingehst und dann kannst du einen Liegewagen vorbestellen.
Natürlich.
Und diese Vorbestellung per Hand wurde dann, glaube ich, damals per Ticker, ne, damals noch der Vorgänger vom Telefax war der, Ticker, glaube ich. Ne? Du kennst es besser, weil du früher auch mal im Reisebüro gearbeitet hast.
Ich habe im Reisebüro Norden gearbeitet, in Hamburg.
Jo.
Und wenn jemand in Hamburg, oder das war das staatliche Reisebüro der nordischen, der schwedischen und norwegischen Staatsbahn. Und wenn da jemand oben von Abisko nach Stockholm mit der Bahn fahren wollte, dann ist er in dieses Reisebüro beziehungsweise in irgendein Reisebüro in Deutschland gegangen. Mhm. Die haben sich dann an das staatliche Reisebüro und wir haben in Schweden dann das per Hand ausgefüllt, den Liegewagenplatz, den Schlafwagenplatz oder was immer derjenige wollte, bestellt.
So.
Und dann kam immer der ganze Kram per Ticker und wir haben die Tickets dann ausgefüllt.
Genau, und dann bekamst du irgendwann Post und dann war es, also, und ich weiß noch, da gab es so diese ganz großen, roten, dicken Bücher, wo dann weltweit alle Verbindungen so drin waren.
Die internationalen Kursbücher.
Die internationalen Kursbücher, die auch im Vergleich zu heute, ne, das war ja alles, es war
ewig. Ja, aber überleg mal, 2000 Kilometer von hier oder zweieinhalb oder noch weiter, kommst du an irgendeinem 27. August da an und willst den Zug um 9.28 Uhr von Bude nach Arvidsjaur nehmen. Also wirklich irgendwo in der Pampa. Und der steht da.
Ja, jetzt ist unglaublich.
Und du nimmst dein handgeschriebenes Ding, du steigst da ein und fährst dahin. So, das ist ja nicht schlecht gewesen. Hat ja auch funktioniert.
Mehr weniger, bloß, also ja, als wir damals durch China gefahren sind, auch
durch
mit der
China.
Bahn, und dann waren wir da so 3-4 Monate unterwegs, und da hat das System damals dann haben wir gesagt, nee Leute, also 3-4 Monate im Voraus können wir leider nichts.
Nee, die konnten nur bis 3 Monate vorher.
Genau, was zur Vorgabe. Bis Moskau haben wir unsere Tickets gehabt, und dann mussten wir uns irgendwie neue Tickets besorgen, wo wir dann in Moskau quasi festgehalten worden sind, weil die sagen, ohne Ticket, was weiß ich, wer ihr seid, ihr bleibt jetzt hier. Daraufhin China gestielt und Annika wieder mal vorne weg, haben wir gesagt, wunderbar, schick hier, das Hotel ist toll, dann behaltet uns mal hier. Und am nächsten Tag bekamen wir dann die Tickets. So haben sie nicht gerechnet. Nun gut, also Thema Ambiguitätstoleranz.
Naja, so. Ich war bloß, das hatte es so bestimmte Dinge, danach sehnen wir uns heute. wir sehnen uns manchmal nach dieser Klarheit, diesem Weg, ich gehe irgendwo rein, ich sage, ich hätte gern dies und man hält mir zwei Teile vor die Nase und ich sage das. Oder es gibt einfach, ich rufe irgendwo an und sage, ich brauche eine Versicherung für meine Zähne und dann kriege ich nicht 25 Zusatzversicherung, nicht zu 25 Zusatzversicherungsdinger und ich kann alle durchkaspern und nachher wähle ich eine aus und dann ist ausgerechnet, da wird ein Implantat nicht bezahlt. So. Das ist so richtig kompliziert und das betrifft alles, egal was es ist. Und das macht das Gefühl, was wir vom Leben haben, macht es nicht kontrollierbar, sondern es macht das Gefühl, als ob wir abhängig sind von Goodwill, von anderen und dass wir da irgendwie durchkommen.
Und wir sind abhängig natürlich von der Technik. Denk mal, manchmal spinnt bei uns das Internet und unser Router kackt ab und dann, was nun? Das geht gar nicht, ne? Und wenn du das im Großen vorstellst, damit gibt es auch Firmen, die eben halt sich damit beschäftigen, dass genau das nicht passiert. Aber wir sind abhängig.
Allmählich haben wir auch die Generation erreicht, die auch gar nicht mehr anders können. Wenn unser Kram ausfällt, das macht ja nichts. Wir haben auch noch andere Wege. Aber ich glaube, so allmählich kommen die Generationen, die damit aufgewachsen sind, mit der Verfügbarkeit von allem.
Ja, ja.
Und auch dieser Wille, alles sofort haben zu wollen. Also wir waren es ja gewohnt, wenn wir für die Uni ein Buch brauchten, kannst du dich noch daran erinnern, an dieses Durcheinander?
Wobei, es gab wirklich, also da war nichts mit Internet bestellen oder irgend so ein Kram. Da gehst du bitte in die Bibliothek und dann guckst du in einem Mikrofischgerät. Also hochkomplex, wo praktisch auf so Plastikfolien ganz, ganz viele Bücher drauf fotokopiert worden sind und dann hast du ein Lesegerät und dann kannst du dir das angucken, bla bla, dann musst du mit der Hand dann so einen Leihschein ausfüllen oder einen Antrag, wenn dieses Buch jetzt in einer anderen Bibliothek ist. Und so hast du also Stunden deines Lebens in der Bibliothek verbracht. Und die anderen Stunden deines Lebens hast du im Copyshop verbracht, weil die ja die Bücher irgendwie, weil du das Wissen ja nur durch Fotokopien so richtig in deinen Kopf bekommst, so dachten wir damals. Das ist heute in der Zeit, das ist natürlich ein bisschen einfacher. Aber der Nachteil, wenn du jetzt, also damals bei meiner Diplomarbeit, weiß ich noch, da gab es natürlich schon bei dem Thema auch schon allerhand Forschungsergebnisse, aber ich kam erstens nicht an eine ran. Ich hatte eine natürliche Begrenzung meiner Quellen und die hast du heute nicht. Das heißt, die Kunst heute besteht zum einen, gucken, ist die Quelle glaubwürdig, erstens, und zweitens, wann mache ich jetzt mal Punkt, wann mache ich einen Punkt, wann mache ich Schluss, wann sage ich so, jetzt ist gut und jetzt fange ich an, das zu schreiben.
Also diesen Filter, wir müssen uns ja heute praktisch einen Filter aufbauen.
Ja.
Egal was ist, müssen wir ja immer überlegen, ist das jetzt großer Quatsch, sind das Fake News oder könnte das richtig sein, wo kriege ich die wirklichen Informationen her, was ist jetzt wichtig? Wenn du dich mit irgendeinem Thema beschäftigst, dann hat man vielleicht wirklich als Kind hätte ich dann meine Mutter gefragt oder Freundin oder sowas, wie geht das mit dem Kreuzstich? Und dann hätte mir irgendjemand das erklärt.
Wir sind jetzt
eine
beim
Person,
Nähen.
Zwei
wir
Prozent.
Sind beim Nähen jetzt.
Ja, hätte ich ja gleich erklärt. So, heute gebe ich das ins Internet, Kreuzstich, und dann kommt aber auch alles. Dann kommt, dass es ein Kreuzstich ist, ein Nahtvorschlag in der Medizin. Etwas in der Industrie für Autositze, es ist was weiß ich, in der Lederverarbeitung und du wirst ja, und natürlich auch noch irgendwo beim Sticken. Das ist so richtig, du bist natürlich allumfassend, wirst du informiert, aber du wirst ja auch ziemlich zugeschüttet.
Ja, und damit, und jetzt haben wir wieder Ambiguität zu nennen, das heißt, wie gut kannst du damit umgehen? Bei dir, ne, meine Liebste, denke ich, du hast eine relativ hohe Ambiguitätstoleranz, weil du ein extrem neugieriger Mensch bist. Und wenn ihr das mal erlebt, also Annika liebt ja für ihr Leben gern Kochbücher und Kochen und aus aller Welt. Und dann verfolgst du denn, dann bist du auf YouTube unterwegs für ein Gericht Und liebst es dann verschiedene Zubereitungsarten und guckst dir das dann genauer an und machst und tust. Ich kenne auch andere, die sagen, ich liebe das. Auf YouTube kann ich alles lernen, was ich will. Mhm. Und ich genieße das. Und da, ich bin nicht erschlagen davon, sondern im Gegenteil. Wenn Annika, ich erzähle es einfach mal, kannst du viel besser als ich, aber ich erzähle, wenn du ein Buch liest und das spielt irgendwo in irgendeiner Gegend in Amerika, dann gehst du mit deinem Handy, gehst du da über Google Map oder sonst was, da genau an die Orte, wo das jetzt gerade spielt. Und freust dich und siehst sogar den, was hast du mir gestern gezeigt, den Grocer Store, der tatsächlich an dem Ort eine Rolle spielt, wo gerade dann
ja,
der Mord
zwar,
passiert.
Ja, und zwar ging es um die großen West-Tracks, wo die viele aus dem Osten der Amerikas sich in so Planwagen-Tracks zusammengeschoben haben und dann John Wayne gefolgt sind.
Ja,
ne,
Westward
Ho. Und wie das eigentlich zustande kam. Und man kann ja heute teilweise noch im Sandstein, kannst du die Wagenräderabdrücke sehen.
Toll.
Und also viele Orte, die es heute noch gibt, das waren mal Forts oder da war die Armee auch schon unterwegs, um so einen Weg zu finden. Größter Widerstand größte Herausforderung war ja die Überquerung der Rocky Mountains. Wie machte man das? Wo konnte man da durchkommen und so? Da gab es verschiedene, dann zwei oder drei Trails darüber und lauter solche Sachen. Und da gab es dann auch dieses, das kennen wir doch so auch aus Filmen, so Trapper, die dann in der Wildnis lebten und Pelzjäger. Also die Vorreiter waren wirklich die Pelzkompanien, die dann Leute hatten, die sie dann bei sogenannten Rendezvous trafen. Da haben die sich verabredet, dann brachten die einen dann haufenweise Biberfälle und sowas mit.
Und die anderen Lebensmittel und so.
Und daraus, dann hat man da so kleine Hütten gebaut und daraus sind dann die Gasthäuser praktisch geworden, oder beziehungsweise die Rendezvous Points, diese Poststationen, wie wird man heute entwickelte sich da so langsam aus. Aber wie spannend ist das alles? Und da waren natürlich auch einige dabei, das waren ganz bekannte, die so richtig geforscht haben, wo sie dann nur eigentlich lang konnten, die auch richtig in der Wildnis überleben konnten. Und einige Geschichten von denen sind auch richtig gut. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, es gab einen sehr, sehr tollen Film mit Leonardo DiCaprio, The Revenant, wo er eine echte Person, die es jetzt Vorlage gab.
Hat er gespielt und der hat sich auch richtig, wie er so ist, der hat sich richtig mit Haut und Haaren da rein.
Ja.
Der sah hinterher aus wie...
Ja, der ist verletzt, von einem Bären verletzt, liegen gelassen worden von seinen Kumpanen.
Ja.
Und natürlich spielt er auch Geld und alles Mögliche.
Wie immer.
Da ging es auch um Pelze und so weiter. Und diese Ära, die hatte ich in Büchern zu fassen und ich habe festgestellt, ich weiß eigentlich gar nicht so viel. Und dann bin ich auf der Landkarte mitgereist, habe mir erstmal angeguckt, was wurde überhaupt gekocht, was hatten die Leute dabei, was war das überhaupt, warum sind die dahin, was war das, nicht? Und wie wurde eigentlich mit den Indianern mal so auf dem Weg umgegangen und das heißt immer, ja, das wird so verklärt und ist auch ein ganz düsteres Kapitel eigentlich.
Aber das meine ich jetzt, ne? Also du findest denn da... Du bist, und das ist jetzt auch wieder, ne? Du bist ein neugieriger, sehr interessierter Mensch. Und da würden Psychologen sagen, wie wir sie sind, du hast eben eine hohe Ambiguitätstoleranz, weil du da reintauchst und du bist neugierig und offen. Du bist ja offen für neue Erfahrungen. Wenn du kurz gehalten wirst, also du bist ja hungrig nach diesen neuen Erfahrungen.
Absolut.
Und wenn du da kaltgestellt bist, aus welchen Gründen auch immer, dann wirst du sehr zickig und sehr unzufrieden. Und du brauchst, sagst du auch immer, ne, du brauchst Anregung, du brauchst Nahrung.
So ein bisschen.
Von daher bist du in dem Bereich, sagen wir mal so, in dem Bereich hast du eine hohe Ambiguitätstoleranz, eine hohe Toleranz und eine Freude auf Neuigkeiten. Andere Sachen, da bist du nicht so, ne? Was Technik angeht, jedes Mal, wenn wir uns doch mal irgendwann nach Jahrzehnten sagen, jetzt müssen wir doch mal was Neues irgendwie haben, weil das halt echt nicht mehr geht, Dann, ich kenne aber Annika schon ein bisschen, dann ist immer, oh, so ein Scheiß und es funktioniert nicht. Dann neigt sie leider dazu, immer die Geräte zu vermöbeln, die können nichts dafür. Das Handy kann, denke immer, oh, das tut weh. Das ist auch teuer und so. Aber gut, aber ich kenne sie, da ist sie wie so ein kleiner Schimpanse, der irgendwie so wütend wird und dann. Und nachher ist das ihr Lieblingsmöbel, ne? Also da muss man bei dir, die Gebrauchsverweisung heißt, Geduld haben, oh, sie beruhigt sie wieder, das wird schon, jo.
Ich und glaube, bist du das,
als ich.
Ja. Das meiste hat wirklich mit Kontrolle zu tun.
Ah ja, okay. Ja.
Also diese Technik kann ich nicht kontrollieren. Ja. Und ich ärgere mich unglaublich darüber, dass ich zu blöd bin, die zu beherrschen. Und dieses Ärgern über sich selbst, und ich habe keine Möglichkeit, das zu lernen. Denn immer wenn ich frage, dann kommt so ein Satz wie, ja, gib mal her.
Ja gib mal her. Hallo, nein. Ich bin auch nur Anwender. Ich kann dir das auch nicht erklären. Ich freue mich, wenn ich einen Knopf drücke und das geht. Das ist toll.
Ja,
ich frage mich aber bitte nicht, warum ich das, wieso ich das gemacht habe.
Ja, deshalb versuche ich ja immer sowas rauszufinden.
Ja, nee, da ist man, nee, will ich gar nicht wissen.
Und
ja.
Weil teilweise kriege ich das hin, darum habe ich so ein ganz unterschiedliches Wissen, was Technik angeht. Manches, das erstaunt Tilly dann sehr, wenn ich da auf einmal richtig gut Bescheid weiß, und andere Sachen mich absolut zu blöd zu. Und das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass mir das auch nie jemand gezeigt hat. So. Deshalb bewundere ich oder finde ich das so toll, dass die Kiddies heute in der Schule schon längst die Beherrschung der Elektronik lernen. Und nicht mehr wie wir altes Gemüse davor stehen und sagen, und wie mache ich jetzt ein Handy an?
Aber nee, das Geile ist ja, in unserer Generation, wir haben wirklich die ganze Entwicklung echt mitmachen dürfen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und was du vorhin gesagt hast, wir wissen noch, wie es ist, ohne Internet, ohne Handy und so weiter und so fort. Und deswegen macht uns das auch nicht so kirre, wenn so ein Ding mal ausfällt. Das ist unangenehm, aber nicht blöd. Aber
ich weiß noch, als ich in der Physik war, da war ich eine Zeit lang Redakteuse, das war gerade der Umbruch. Ich wollte ja weggehen und dann gab es noch einen Computerkurs.
Habe
ich gesagt, den mache ich noch mit.
Wir haben noch Annikas erstes altes Laptop. Ein riesen, es war schon ein bisschen kleiner, super schwer. Ein Bildschirm, was eigentlich, wie soll man das mal beschreiben? Eine halbe DIN A6-Seite, höchstens so ungefähr.
Ja, recht klein und irgendwie.
Aber du warst ja schon ganz, ganz groß. Noch mit so.
Mit Lochpapier. Das war rechts und links, war das so gelocht. Das lief ja über so eine Walze.
Du meinst jetzt den Drucker, das Druckerpapier?
Ja.
Oh Gott, Annika, ja, das Druckerpapier.
Was wolltest du? Was meinst du?
Nee, was ich jetzt meinte ist, der hatte natürlich auch nicht irgendwie so ein USB oder so ein Kram, so ein Stick, sowas gab es nicht, sondern da gab es so Plastikdisketten, die du denn da reintust, in der Hoffnung, dass es,
sowas. Und ich habe nur einfach irgendwann Tränen gelacht, als ich durchs Deutsche Museum in München gegangen bin. Und da stand er, nicht meiner, aber der Bruder von ihm.
Genau.
Und ich nur dachte, alles klar.
Aber das
klar.
war super modern damals, ja.
Aber als ich in die Redaktion kam, standen da überall Schreibmaschinen.
Gott.
Das ist so unvorstellbar heute.
Ich habe meine Diplomarbeit auf einer Schreibmaschine geschrieben. So war das. Aber dieses.
Es ist aber auch erstaunlich, wie schnell diese ganze Entwicklung
extrem.
Ging.
Extrem. Und stell dir mal vor, jemand ist in 80, 90, 100 womöglich.
Ja.
Aber das ist nochmal zurück. Es hat viel mit der Art, auch wie dein Gehirn Informationen verarbeitet, zu tun. Ob dein Gehirn, wenn du Glück hast und trainiert hast und so weiter und so fort, ob dein Gehirn komplexe Probleme gerne mag, das eben als Herausforderung siehst, oder ob du sagst, nee, komm, lass mich mal. Und das ist auch okay. Also wenn du sagst, ich muss bestimmte Sachen, ich muss mich auch nicht weiterbilden, will ich auch nicht, wie auch immer. Das ist zwar traurig, finde ich jedenfalls psychologisch, aber es ist dein Recht. Und dann bleibst du eben so auf dem Stand, in dem du bist, und kannst eigentlich nur hoffen, dass du nicht irgendwann auf der Straße liegst. Ja.
Ich glaube, da gibt es aber noch einen Punkt. Uns allen ist ja klar, dass es sehr kompliziert ist.
Komplex.
Kompliziert. Keine Sache ist wirklich einfach. Es gibt viel zu bedenken. Aber wir wünschen uns manchmal einfache Lösungen.
Ja.
Deshalb finden wir das ja auch toll, wenn wir eine einfache Richtung vorgegeben bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass so der ein oder andere einfach so ein bisschen von der ganzen Diskutiererei, dem Hin und Her, der Angst, der Unsicherheit die Schnauze voll hat und sagt, so rechts ist der Weg, das, dann weiß ich wenigstens wohin. So, oder dass man ab und zu wirklich das Gefühl oder das Bedürfnis hat, eine klare Lösung.
Ja.
Ne, so, dass man auch wirklich sagt, so, kann der denn nicht einfach, können die beiden Streithähne nicht einfach irgendwie Boxhandschuhe anziehen und in den Ring gehen? Das ist so, dass man denkt, nicht gerade eine Abkürzung, aber einfach eine einfache Lösung, eine, wie soll ich sagen, so eine menschliche Lösung. Mhm. Wir haben ja auch oft das Gefühl, wenn Vorgänge kompliziert werden, dass sie entmenschlicht werden. Menschen gehen eigentlich sehr, wie soll ich sagen, kurzweilig miteinander um. Also wenn ich merke, jemandem geht es nicht gut, dann gehe ich zu ihm hin, ich nehme ihn im Arm und damit ist alles gesagt und damit ist alles abgekürzt. Da brauchen wir nicht lange Arbeitsgruppen und da müssen wir nicht erst ein Themenpapier erstellen und ich weiß nicht, wen anrufen. Dem geht es nicht gut, der kriegt Streicheleinheiten, ich höre ihm zu. Das ist so eine einfache Sache und wir wünschen uns manchmal, dass es diese Einfachheit, dieses Menschliche eben auch woanders gibt. Ich gehe in eine Beamtenstube und sage, schönen guten Tag, mein Name ist so, ich brauche einen Pass und er sagt, aber gerne, macht ein Bild und gibt mir das Ding. Aber das ist nicht so. Und egal, was es ist und je mehr wir uns diese einfachen Lösungen wünschen, umso schlimmer stößt uns eigentlich auch dieses Komplizierte auf. Ja. Wir wollen menschliche Sachen, wir möchten uns eigentlich, es ist ein lauer Sommerabend, wir haben an der Ecke ein türkisches Café, können wir uns denn nicht einfach mit ein paar Stühlen auf den Fußweg setzen? Nein, Gewerbeamt, Gesundheitsamt, ich weiß gar nicht wer, Straße, Verkehrsordnung, das ist der Antrag, haben Sie auch zwei Toiletten und was ist mit der Unisex-Toilette und verdammt, wo gehen die Non-Binären hin und was der Teufel, was, boah, und schon bist du wieder inmitten in einem typisch deutschen Chaos.
Und da sagen auch genügend Wirtschaftsmenschen, die sagen, genau diese Bürokratie, genau das stoppt auch alles, macht alles so schwierig und so.
Das wenn du eine Lösung hast für irgendetwas, was du vielleicht im Rahmen von Naturschutz machen möchtest, dann kannst du wirklich davon ausgehen, was habe ich neulich gelesen, so diese Erlaubnis und der ganze Papierkrieg und alles, bis da nun endlich mal so ein Windrad irgendwo steht, dauert Jahre. Leute, wirklich?
Ja. Lass uns mal einen Schnitt machen. Woher kommt eigentlich diese Ambiguitätstoleranztheorie? Weil das ist ganz interessant. Die wurde nämlich entwickelt in den 40er Jahren von einer Psychologin namens Else Frenkel Brunswick. Und die hat Untersuchungen zu autoritären Persönlichkeitsmerkmalen und Vorurteilen gemacht und die konzentrierte sich, die wollte herausfinden, welche Mechanismen so hinter Vorurteilen und hinter Intoleranz gegenüber Minderheiten entstehen. So, und da haben wir jetzt den Bogen zu AfD und Co., diese vermeintlichen einfachen Antworten auf komplexe Probleme zu geben und damit eben Leute auch ködern, die nicht so ambiguitätstolerant sind, die also genau dieses Runterkochen auf ganz einfache Antworten auf komplexe Fragen, die das eben bevorzugen. So. Also da geht es darum, eben Vorurteile, autoritäre Einstellung, wie hängt das miteinander zusammen? Und da hat sie eben diese Ambiguitätstoleranz, diesen Begriff geprägt, zu sagen, also es gibt Menschen, die können auch mit komplexen Situationen gut umgehen und es gibt andere, die können das überhaupt nicht, die suchen das Schwarz-Weiß-Denken, das ist eigentlich auch da ganz klar, ne? Also Schwarz-Weiß-Denker gehören zu denen, die das kaum ertragen können, dass die Welt komplizierter ist und Grautöne hat und auch mal bunt ist. Ne?
Else Frenkel war Tochter eines jüdischen Kaufhausbesitzers.
Ja.
Und wegen eines Pogroms sind die dann nach 1914 nach Wien und als in Österreich sich den Nazis anschloss, sind die dann geflüchtet.
Mensch, toll, danke, dass du da mal nachgehört hast. Das finde ich immer spannend.
Ja.
Weißt du, weil solche Leute, das hat schon seinen Grund, warum sie sich gerade damit beschäftigt hat, ne?
Und noch am Tag ihrer Ankunft in New York heiratete sie einen Psychologen, Egon Brunswick.
Okay.
Den hatte sie in Wien kennengelernt. Und Else Frenkel war ausgebildete Psychoanalytikerin.
Ja, liegt nah, ne? Für aus Wien kommt Freud.
Ja. Und war dann auch ab 38 amerikanische Staatsbürger.
Ja. Ja.
Und hat sich sehr viel mit Child Welfare beschäftigt.
Mhm.
Ja? So. Kinder- und Jugendpsychologie und so weiter.
Ja. Ja.
Und war hauptsächlich in Berkeley. Ja.
Also und da haben wir jetzt ne, diese so Offenheit, auch Flexibilität, auch im Umgang mit kulturellen Unterschieden, auch mit anderen Kulturen, mit anders denkenden Menschen. Wie siehst du das als Bereicherung oder siehst du das als Gefahr? Und wir sehen eigentlich, aber das auch bedingt, weil wir schon so früh wirklich so viel unterwegs waren, bis heute sehen wir eigentlich andere Kulturen, andere Einflüsse, auch da anderes Essen, andere Musik, andere Mode, weiß der Himmel, was sehen wir immer, finden wir immer super spannend, ne?
Und, aber ich weiß auch, wie wichtig es ist, eine eigene Identität zu haben.
Auch das.
Und ich weiß, dass vielen Menschen es nicht gefällt, wenn irgendwas alles zu so einer Matsche verkommt. Also das ist gar nicht negativ gemeint, sondern ich glaube, jeder sehnt sich danach, auch etwas Eigenes zu haben und zu wissen, woher er kommt und dann sein Leben zu bereichern. Das wäre für mich die Idealform.
Ja. Ja.
Und es gibt bestimmte Dinge, die ich in meinen Wurzeln sehr gut finde, wo ich dann merke, oh ja, ganz schön deutsch hier das Ganze. Aber gleichzeitig liebe ich auch die Bereicherung durch andere Einflüsse, durch andere Kulturen und so weiter.
Ja, ja.
Also alleine durch das Arbeiten und dass wir viel in Amerika zu tun gehabt haben, alleine der Einfluss auch der Sprache und der ganzen Art dort, das ist einfach klar.
Ja.
Ne?
Ja.
Oder Asien, wo wir so viel waren. Oder
aber überleg mal, wir haben eigentlich, du besonders vorne weg und ich hinterher, waren immer neugierig. Und das, jetzt kommen wir vielleicht auch schon mal in die Richtung, wie kannst du denn diese Toleranz gegenüber Mehrdeutigkeit und Komplexität, wie kannst du die erhöhen? Und die kannst du sicherlich erhöhen, indem du zum einen wirklich neugierig bleibst und neue komplexe Situationen nicht als gefährlich und sofort, oh Gott, was passiert da, sondern mal gucken und dann auch selbst sehen, bis zum bestimmten Punkt findest du das noch interessant, kannst du mit umgehen und danach wird es dir dann zu hoch oder wirklich zu komplex, gerade was so Mathematik angeht oder Wirtschaft oder so. Also da habe ich immer meine Grenze, ne? Da merke ich einfach, nee, geht nicht. Da bist du, bist Annika so ein bisschen, die friemelt sich dann noch weiter rein und du hast besonders die Motivation, du willst ja wissen. Also ich bin da leichter zufriedengestellt, aber mir macht es auch keine Angst, also so jetzt nicht. Also diese Offenheit, vielleicht auch mal wirklich Sachen ausprobieren oder sich damit zu beschäftigen, die du wirklich noch nicht kennst, das ist toll. Und das wiederum, das wird deine Sichtweise, das wird auch auch in der Hardware, in deinem Gehirn, wird das ganz neue wieder Verbindungen schaffen, die es vorher noch nicht gehabt hat.
Also ich finde ja immer der erste Schritt, um auch keine Angst mehr so zu haben, ist ja Wissen.
Ja.
Wenn ich gut Bescheid weiß über irgendetwas,
also
nimm nur, ich weiß, Ärzte mögen das überhaupt nicht, wenn du vorher Dr. Google befragt hast. Das finde ich auch doof, wenn du da mit der fertigen Diagnose hinkommst, insbesondere wenn sie auch noch stimmt. Aber es ist ja nicht schlecht, ein bisschen Bescheid zu wissen. Wenn du Lungenprobleme hast, wäre schon ganz nett, wenn du irgendwie eine Vorstellung hast, damit dich der Arzt auch nicht in die Ecke redet.
So.
Und du ihm auch sagen kannst, können Sie bitte das und das auch so formulieren, dass ich es verstehe.
So.
Oder wenn du dann Fragen stellst, dann ist es ganz gut, wenn du weißt, worum es im Grundsatz, also Basiswissen, wäre vielleicht ganz nett. Und das, ich glaube, das hilft bei allem. Und das, was ist dagegen einzuwenden? Wir haben heute die Möglichkeit, uns wirklich im Internet und in Büchern genügend Informationen zu holen. Also wenn wir einen Handwerker brauchen, dann müssen wir nicht mehr daneben stehen wie Klein Dovi und der erzählt uns dann irgendwas von Volt, Ampere und anderen Freunden und wie man die Elektronik und dass das alles nicht geht und das kostet 500 Euro. Ja. Das kann, muss nicht sein, weil wir haben ja vorher ein bisschen nachgeguckt und wissen, er muss einfach nur die muss einfach nur einen neuen Stromanschluss daran machen.
Ja.
Zwei Lüster klemmen und das ist doof, ja. Wenn man dann als so jemand merkt, du kannst denjenigen gar nicht verarschen, weil der hat Ahnung. Oder so. Hat sich zumindest soweit informiert, dass er kein Naivling ist.
Und bitte, oder auch wirklich die schöne Frage, bitte erklären Sie mir das. Was haben Sie jetzt vor? Was machen Sie? Und wo wir Thema so Krankenhaus und Krankenhaus haben, Annika und ich ja schon ein paar Erfahrungen machen dürfen, wo es wirklich lebensrettend war für uns, dass wir Bescheid wussten. Und wenn ich weiß nicht, ich lag da mal in der Klinik und dann war ich mir nicht so ganz sicher, ob das alles gut läuft. Da habe ich einen Freund, da habe ich Thorsten Gottschalk angerufen, habe gesagt, du, mir geht so und so, was hältst du davon? Sagt er sofort, sag dem Bescheid, ne? Das muss doch mal richtig so und so untersucht werden. Hat zwar irgendwie Stunden gedauert, aber nachher kam raus, dass der Professor sagte, ja, also sofort muss jetzt hier dieses und jenes muss untersucht werden. Ah nee, guck mal an. Also Wissen macht sicherer und macht, ja, du hast mehr Kontrolle, da haben wir wieder Locus of Control, ne? Du bist da wieder Kapitän in deinem Leben. Ich meine, es ist ja sowieso dein Leben. Du kannst es ja bestimmen, in welche Richtung das geht, ne?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass uns allen klar ist, dass wir ab und zu wirklich diesen Wunsch nach Vereinfachung haben.
Ja.
Und dass wir dann auch manchmal auch wirklich ganz bewusst so etwas machen. Indem wir ganz bewusst eine einfache Sache suchen. Indem wir ganz bewusst etwas tun, was wirklich nicht kompliziert ist. Wie sich einfach bei einem ich habe keine Ahnung, bei irgendeiner Schnulze oder so.
Berieseln lassen.
Berieseln ja, oder eine bestimmte Musik, Augen zu oder in die Wiese legen und so. Wir haben im Moment ein Lieblingslied.
Oh, Leute, ich bin schuld, ich gebe es zu. Ja, ich bin schuld.
Ja.
Auf Instagram, es gibt Max Rabe, so heißt der Gute, kennt ihr wahrscheinlich. Ne? Der spielt so wunderbar, auf altmodische Art und Weise singt er so schön.
Ja, der singt so Musik aus den 20er, 30er Jahren. Und der hat ein Lied gesungen. Leute, wir liegen hier immer nur unter dem Teppich, weil es ist eigentlich so lustig. Ne?
Ja. Und zwar,
ich möchte eine Hummel streichen.
Eine von den dicken Weichen.
Das Lied ist vollkommen harmlos.
Ja.
Das ist ein bisschen witzig.
Ja.
Das ist so harmlos.
Aber das lieben wir im Moment.
Und eine Stelle ist ja, ich möchte in der Wiese liegen.
Ja,
und,
genau.
Und
er sagt
so,
auch an einer anderen Stelle, vielleicht habe ich einen Knall. Jo, na und?
Ich hoffe, nichts. Ja, ist ja vollkommen.
Er möchte gerne kommunizieren mit Tieren.
Ja,
so
und er möchte Kekse in die Beute von Kängurus tun.
So, genau. Und er möchte wissen, welche Musik denn die Grizzlies hören. Und
ob die Antilopen dopen.
Genau.
Also es ist sehr,
und
absolut.
Die Karten unterhaken.
So. Ja, genau. Ist super harmlos.
Ja.
Also wirklich, nächste Stufe ist wirklich Babyphone.
Ja.
Und das ist aber so, wie soll ich sagen, es gibt manchmal Momente, da finden wir doch das toll. Das ist der Moment, wo wir auf einer Feier richtig brüllen, wo wir sinnfreie Texte,
wo wir ein Thema wieder sind. Ne?
Und
Fussi ist auch was für einfach strukturierte Menschen.
Nein, nicht nur, das ist es
nein,
ja.
Aber
das eint ja alle, weil du meinen Augenblick dieses ganze Theater und Komplizierte mal weglässt.
Ja.
Ich muss dazu sagen, dass ich die neuen Regeln und dieses, wenn ich das da teilweise sehe, finde ich das auch höllisch kompliziert.
Wobei Fußball ist ja auch immer klugschnacken, ne? Also das muss man auch ertragen. Ich bin ja, ich gucke gerne mit Annika, ich bin kein Perfect Viewer Cooking. Ich hatte das jetzt gehabt, nö, Leute, ich verstehe dann, das ist mir zu laut, das ist mir zu eng, das ist mir zu doll und mit Annika so, das macht Spaß. Das ist toll. Aber
ja,
es gibt ja überall die Klugschnacker,
die dann, so
und dann Klugschnacker, die dann, aber halt die Schnauze, ich will das hören, ich will das sehen. Ja. Na, jeder ist so Bundestrainer hier.
Ja, aber es macht eben Spaß. Und wir brauchen, glaube ich, solche Momente, in denen wir mal loslassen, in denen wir mal keine Kontrolle über das Ganze haben wollen und in denen wir einfach nur mal Spaß haben oder loslassen.
Ja, ganz genau. Ne?
Ja.
Wie Herr Raab, nicht Stefan, sondern der Musiker wieder gesagt hat, ich glaube, die denken manchmal, ich habe einen Knall. Ja, willkommen im Club. Also die Mischung aus keine Angst vor komplexen Sachen, versuchen sich da auch mal durchzubeißen, Wissen ist da Macht, keine Angst davor haben, fragen, sich weiterbilden, ja. Es ist am Anfang dann vielleicht ein bisschen mühselig, aber nachher wird es dann auch wieder toll, weil dann weißt du wieder viel mehr.
Und vielleicht manchmal auch überlegen, gerade wenn man das Gefühl hat, es stürmt so vieles auf einen ein, dass man mal so eine Liste macht, so eine Checkliste, was ist wirklich für mein Leben relevant?
Ja.
Muss ich jetzt wirklich alles genau über die Börse wissen oder über die Wirtschaftsweisen oder über die neuesten Steuerabschreibungen oder, nee, ist ja eigentlich eher ein Gebiet, was nicht so interessant ist. Und das ist vielleicht wichtiger. Im Moment ist für mich wichtiger, wie das hier im Haus mit den Mieten abläuft. Ist das geregelt, kann ich das auch wieder so ein bisschen wegschieben.
Ja.
Also, dass man nicht immerzu das Gefühl hat, du musst dich jetzt mit allem beschäftigen, weil es alles irgendwie wichtig ist. Mach eine Hitliste.
Ja.
Und das eigene Leben und das Leben der Lieben ist schon ziemlich wichtig.
So.
Und ab und zu ist das Wichtigste im Leben, gemeinsam einfach ein Bier oder einen Wein zu trinken oder einen Kaffee.
Oder ein Zelda. Oder was auch immer.
Genau. Einfach einen Moment zusammen zu verbringen.
Ja.
100-mal wichtiger als irgendwelche Infos, ich habe keine Ahnung, irgendwelche Organisationen oder so. Ab und zu mal Notbremse. Und wenn ihr gerade mal jemand Nettes habt, bleibt einen Augenblick stehen.
So.
Klünt einen Augenblick.
Genau.
Die Wäsche kann nie so wichtig sein. Oder der Einkauf, das so geht auch eine Viertelstunde später.
Diese kleinen Momente im Leben, ne? Diese kleinen Erholungsoasen, die so manchmal auch so ungeplant sind, wie eben eine Hummel streicheln, wenn sie auf einen zudüst. Ich habe vorgestern war ich laufen und da war ein Schmetterling. Und ich denke, oh, ich habe wenig Schmetterlinge gesehen. Also bis jetzt. Und ich stand dann da so und habe mir den Schmetterling angeguckt und der hat mich angeguckt. Und ja, das war einfach schön. Und letztendlich auch Unsicherheiten gehören mit zum Leben dazu, Leute. Wir entwickeln uns weiter und vor jeder Weiterentwicklung steckt auch immer ein bisschen Unsicherheit. Schaffe ich das nicht? Auch das ist Teil des Lebens. Wenn wir das können wir einfach, wenn wir uns auch weiterentwickeln wollen und wir können uns ein Leben lang weiterentwickeln, dann gehört das mit dazu und das bitte auch akzeptieren. So. Und dann gibt es eine Phase, wo es ein bisschen unsicher ist, ein bisschen turbulent ist. Da wird es aber auch wieder eine Phase geben, wo es wieder ein bisschen besser ist. So.
Aber es macht ja auch Sinn, sich manchmal zu überlegen, was habe ich eigentlich bis jetzt schon geschafft.
Oh, auch schön. Gute Idee.
Und dann zu sagen, okay, ich bin zwar unsicher, ob ich das nächste schaffe, aber wenn ich mir überlege, was ich bis jetzt schon alles hingekriegt habe, stehen die Chancen eigentlich ganz gut.
Wie sagt der Körner, das ist doch immer jut gegangen, ne?
Ja, so nicht nur einfach, sondern sich auch mal ein bisschen auf sich selbst verlassen, sich mal auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, jetzt habe ich, also ich habe es wirklich geschafft, aus einer, was weiß ich, miesen Kindheit, habe ich mich befreit, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe eine eigene Wohnung, ich habe einen Job oder hab eine tolle Beziehung oder hab super Kinder produziert oder was auch immer.
Ja.
Also Hut ab.
Ja, genau. Das war doch ein schönes Schlusswort, oder?
Hut ab.
Ne, also viel Spaß mit der Förderung eurer, ich muss es nochmal sagen, eurer Ambiguitätstoleranz. Müsst ihr so zehnmal hintereinander
Ambiguität. Leute, ich vergesse dieses Wort ständig.
Ja, sie fragt immer, worüber reden wir dann? Über die wieso? Ambiguität, komm, Ambivalenz, lateinische Anfänger, ne? So diese so hin und her gerissen sein. Und Toleranz ist Toleranz.
Ja, aber dazwischen kommt dieses GUI.
Ja, mal GUI.
Das hört sich irgendwie nach nach französischer Knoblauchcreme an.
Also irgendwie. Du denkst auch immer nur ans Essen.
Okay, ich denke immer an das eine.
Komm, zum Abschluss, ist mir egal, wir haben einen Bildungspodcast. Der Begriff Ambiguität stammt vom lateinischen Wort ambiguitas ab, was Mehrdeutigkeit oder Zweideutigkeit bedeutet. Es bezeichnet eine Situation, der etwas auf mehr als eine Weise interpretiert werden kann. Die etwas Okay, versammelt ist versammelt.
Also zum Beispiel ein komplexer Zusammenhang,
ja,
wie, keine Ahnung, ja, irgendeine, genau, eine Sache in der Geschichte oder, ja, oder ein Gesetz. Oder,
wenn wir kochen und du sagst, das ist hier zu salzig und ich sage, das ist genau richtig, das sind zwei Seiten einer Suppe.
Naja, das ist ja keine Ambiguität. Das ist ja von dir nur eine falsche Wahrnehmung.
Ja, also bei uns ist es ja so, aber das ist ein anderes Thema. Also wir sind sehr demokratisch in unserer Beziehung. Also Annika sagt, wo es längst geht und ich sage, jo,
ja,
so ist das. So, da gibt es keine Ambiguität, nee.
Ja.
Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ihr Lieben, das ist aber nicht euer Problem. Ihr habt weiterhin einen schönen Sonntag.
Ja, genießt ihn.
Genießt ihn sehr. Und die, die womöglich Unwetter haben sollten oder bekommen, behaltet trockene Füße und kühlen Kopf. Und wir sehen uns.
Und habt eine schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder, ja, wenn es wieder heißt,
Psychologen
beim Frühstück.
Genau, das wird der tolle Podcast da, ne?
Ja, der ist super. Also,
Millionen von Zuhörern, ja,
ja.
Okay, in dem Sinne, macht's gut.
Bis dann, tschüss.